Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Hier ist Pia Pfeiffer, Chefredakteur der Getränkezeitung. In unserer 27. Episode des GZ-Podcasts Chefsache geht es um das Thema Wertschöpfung. Genauer gesagt, wie man mit Bier vernünftig Geld verdienen kann. Dieses Vorhaben hat sich Michael Weiß, Inhaber und Brauer von Meckatzer Löwenbräu, auf die Fahnen geschrieben, seitdem er vor gut 40 Jahren ins elterliche Unternehmen eingestiegen ist. Wer in der Getränkebranche arbeitet und vor allem die Brauereiszene kennt, der kennt auch Michael Weiß. Der 70-Jährige übernahm die Leitung der Meckatzer Löwenbräu in jungen Jahren nach dem plötzlichen Tod seines Cousins Benedikt Weiß und prägte sie seither maßgeblich. Unter seiner Führung entwickelte sich die Brauerei zu einer der bekanntesten Privatbrauereien im Heimatgebiet Allgäu, Bodensee und Oberschwaben und darüber hinaus. Von 2001 bis 2012 war er Präsident des Bayerischen Brauerbundes. Mit seinem Einsatz für Forschung, hochwertige Rohstoffe und bewussten Genuss trieb er Innovationen wie das Konzept des Slow Brewing voran, dem sich die Meckatzer Löwenbräu als erste Mitgliedsbrauerei anschloss. Jüngst trat seine Brauerei sogar dem Verband Deutscher Prädikatsweingüter VDP bei. Mehr Premium geht kaum. Weiß beobachtet mit Sorge, was sich seit längerer Zeit in seiner geliebten Branche abspielt. Nur kann er trotz der dramatischen Hektoliterrückgänge keinerlei Verhaltensänderung der Marktteilnehmer feststellen. Im Gegenteil, alle spielen seiner Meinung nach das altbekannte und letztlich für alle Marktteilnehmer unsinnige Spiel weiter, an der Preisschraube nach unten zu drehen. Nur eben mit noch mehr Tempo und Wucht. Seiner Meinung nach machen es sich die Hersteller viel zu leicht, indem sie die Schuld auf den Handel schieben und dessen Einkaufsmacht beklagen. Doch der Handel spiele den Ball zurück und würde auf die Verlockungen der Hersteller verweisen, die ihre Absätze durch zum Teil absurde Werbekostenzuschüsse, kurz WKZ, retten wollen. Spricht man die Höhe der Ladenpreise an, die inflationsbereinigt etwa halb so hoch sind wie vor 30 Jahren, so werde nach seiner Ansicht auf die knappen Kassen der Verbraucher verwiesen. Kann es aber nicht sein, fragt Weiß, dass die Gründe für den erschreckenden Rückgang ganz woanders zu suchen sind und mit dem verfügbaren Einkommen nur am Rande zu tun haben? Die Erklärung für die Konsumentenhaltung gingen in Richtung demografischer Wandel, dem fehlenden Alkoholkonsum von Menschen mit Migrationshintergrund, dem steigenden Gesundheitsbewusstsein und vielen anderen Gründen. Mit Geldknappheit habe das nach Ansicht des Slow Brewers wirklich nur am Rande zu tun. Weiß moniert, wir stellen alle fest, dass Bier immer mehr zu einem austauschbaren Convenience-Produkt verkommt und beklagen die fehlende Markentreue der Verbraucher. Ich vertrete ja die These, dass kein Verbraucher untreu zur Welt kam, sondern durch das unselige Verhalten vieler Hersteller und Händler zur Untreue erzogen wurde. Wer soll denn einer Marke treu bleiben, die sich permanent in den Aktionen anbiedere, wettert Weiß weiter. Sein Appell? Es braucht einen zumindest kleinen Schmerz in Form eines für ein wirkliches Premiumprodukt angemessenen Preises, mit dem der Kauf eines Kastenbieres verbunden sei. Wie soll etwas vom Konsumenten geschätzt werden, fragt Weiß, wenn es vom Preis her keinen Wert hat? Fazit von Weiß: Es wird nie eine Lösung geben, die für alle passt. Letztlich geht es vor allem darum, den Marktteilnehmern Mut zu machen, einen eigenbestimmten Weg zu gehen. Einen Weg, den die Generation Z gleichermaßen gut findet wie die Stammverwender. Dies sei laut Weiß eine Frage des Images und auch der Positionierung von Bier. Brauereien hätten es verstanden, mit Marken wie Pölleken, Astra oder Flensburger Bier zu einem Lifestyle-Produkt zu machen. Bier könne so viel mehr sein, sagt der 70-Jährige. Gut gebrüllt, Löwe? Hören Sie selbst. Hallo, lieber Michael. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist beim GZ-Podcast Chefsache. Auch an dich vorher die obligatorische Frage. Was hast du denn für dich zur absoluten Chefsache erklärt?
Ja, das Unternehmen in eine sichere Zukunft zu führen. Wir sind in der Familienbrauerei und die fünfte Generation mit meinem Sohn Konstantin steht vor der Tür. Und da ist es meine Hauptaufgabe, das Unternehmen für die Zukunft noch fitter zu machen und meinem Sohn dann auch guten Gewissens ein Unternehmen zu übergeben, bei dem ich sagen kann, trotz des schwierigen Fahrwassers, in dem sich die Branche befindet, da kann er drauf aufbauen.
Ja, und dieses Fahrwasser, das interessiert mich ganz besonders. Ich glaube, ein Herzensanliegen von dir ist ja das Thema Wertschöpfung. Das ist ja im Prinzip deine Chefsache, richtig? Weil du musst ja Geld verdienen, damit auch dein Sohn das Unternehmen fortführen kann.
Das ist die Grundvoraussetzung, dass man Wertschöpfung erzielt als Unternehmen. Ansonsten ist die Zeit endlich.
So ist es. Jetzt hatten wir direkt nach der GZ-Titelgeschichte über die angeschlagene Spessart-Brauerei im Sommer hatten wir einen munteren Austausch gehabt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass du, ich will fast schon sagen, wütend gewesen bist. Was hat dich denn so rasend gemacht?
Ja, ich glaube, wütend ist jetzt ist nicht ganz der passende Eindruck. Nein, wir haben es ja in diesem Jahr sicherlich mit Verwerfung am Biermarkt zu tun, ja. Wie wir es bis dato noch nicht gesehen haben. Und jetzt seit der Zeit, seitdem wir da im Dialog standen, kam ja noch der August dazu. Also ich glaube, der schlechteste Monat von der Entwicklung her prozentual, an den ich mich je erinnern kann.
-15%, um mal eine Zahl zu nennen. Und Halbjahresbilanz Bier unter 40 Millionen Hektoliter. Das gab es auch noch nicht.
Das gab es überhaupt noch nie. Also in Bayern war das Minus bei 20%. Ja, also wirklich, das sind Verwerfungen, muss man sagen. Und da ist ja jetzt die Frage, wie agiert man in so einem Umfeld? Und ich versuche immer zu differenzieren zwischen Einflüssen, die wir einfach nicht im Griff haben. Ja, wenn die Leute prinzipiell weniger trinken, weil sie den ganzen Warnungen, dass Bier jeder Schluck toxisch ist, erliegen und all die anderen Gründe, die es gibt, die wir nicht beeinflussen können, die muss ich herausbekommen und muss mich auf die Dinge fokussieren, die wir, steuern können. Das ist nicht immer ganz leicht, das herauszubekommen, aber das ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe eines jeden Unternehmers, das herauszubekommen und das eine vom anderen zu unterscheiden.
Mhm. So, und jetzt hast du von Verwerfung gesprochen. Also mir fallen da persönlich natürlich auch ein paar ein. Was sind denn aus deiner Sicht diese Verwerfungen?
Ja, das ist meines Erachtens die vollkommen, ja, ich würde sagen, reflexartige Reaktion vieler Marktteilnehmer auf rückläufige Mengen, ja, Absätze, noch zu reagieren mit einer Forcierung der Aktionitis. Es zweifeln sicherlich viele Unternehmer dann auch an sich selber und sagen, ja, liegt's denn an mir? Ist mein Bier vielleicht zu teuer? Und versuchen dann über Preisaktionen, über unglaubliches Engagement in der Gastronomie, mit Werbekostenzuschüssen, wie auch immer zu agieren. Und ich glaube, das ist total kontraproduktiv, aber das ist seit Jahrzehnten eigentlich immer die gleiche Reaktion. Und dagegen versuche ich anzukämpfen für mein eigenes Unternehmen, versuche aber auch, in die Branche hinein Signale zu setzen und zu sagen, pass auf, damit vergrößert ihr nur die Probleme.
Ja, jetzt gibt es ja praktisch diese Verwerfung gefühlt schon seit 1990. Ja, also seit 1990, soweit ich mich dran erinnern kann, damals hat ein Kasten Bier 20 Mark gekostet und ich kann mich noch an den Josef Westermeier, glaube ich, erinnern, als der gesagt hat, das kann ja nicht sein. Ja, also hätte er auch mit einem Händler gestritten, als der unter die 20 D-Mark-Schwelle gehen wollte, ja, und hat gesagt, dann kriegst du von mir kein Bier mehr, ne? Also Josef Westermeier, Ex-Chef, Vertriebschef von Erdinger Weißbräu, und hat gesagt, ein Kasten muss einen gewissen Preis haben. So, und jetzt haben wir heute einen Bierpreis, zum Teil, vor allem bei den TV-Bieren, wo der Preis immer noch unter 10 Euro liegt, was ja praktisch 20 Mark entspricht. Ja? Wie kann das gehen?
Ja, das ist sicherlich das verzweifelte Agieren, der Versuch, noch Hektoliter zu generieren, indem die Aktionsfrequenzen erhöht werden und indem auch der Handel natürlich dazu animiert wird, über entsprechende Konditionen, die dem Handel angeboten werden, solche Preise zu ermöglichen. Weil aus der ganz normalen Kalkulation heraus funktioniert das ja nicht. Weil der Rampenpreis all dieser Brauereien liegt ja netto signifikant über den Bruttoaktionspreisen und insofern fließen dort erhebliche Werbekostenzuschüsse, um solche Preise möglich zu machen. Aber das Fatale ist ja, es zieht nicht beim Verbraucher. Also es sind ja nur marginale Verschiebungen, die da möglich sind. Heute liegt ja der Aktionspreisanteil bei 80% rund im LEH. Und das ist eigentlich das Verrückte. Der Verbraucher bestraft sogar noch das Agieren vieler Marktteilnehmer durch Konsumverzicht. Also es funktioniert einfach nicht und das kann ich nicht nachvollziehen, dass dann trotzdem dieses Mittel weiterhin genutzt oder sogar forciert wird. Und das, ich sage dann immer, das ist wie, als rennen die Lemminge an den Abgrund und einer nach dem anderen stürzt runter. In dem Moment, in dem das Marktminus bei 1%, 1,5% war, ist es ja ein ganz schleichender Prozess, aber ich bin einmal gespannt, wie es jetzt weitergeht, wo wir jetzt im letzten Jahr schon, glaube ich, rund 3% Minus hatten im Markt und in diesem Jahr jetzt über 6. Und das sind ja doch dramatische Rückgänge. Und jeden Kollegen, den ich spreche, jetzt vor allem Mittelständler, ja, die sind richtiggehend ratlos. Ja. Ja, die sagen sich, wie geht's denn weiter? Wo ist die Zukunft? Es wird ja nie mehr besser.
Ja. Jetzt hast du vorhin auch nochmal über die Kalkulation gesprochen. Ist es denn möglich, kannst du jetzt aus deiner Sicht auch allgemein gesprochen sagen, was denn ein Kasten Bier generell kosten müsste, damit es sich rechnet? So ist er ja nur ein Frequenzbringer für den LEH. Ne? Die Leute kommen rein, aber selbst das funktioniert ja nicht mehr, wie du gerade richtig gesagt hast. Ja? Was müsste ein Kasten Bier kosten? 20er 0,5.
Ja, ich denke, das hängt sehr stark ab, natürlich von den Kostenstrukturen einzelner Unternehmen. Wir haben es natürlich mit ganz großen Marktteilnehmern zu tun, die durchrationalisiert sind, die also auf höchste Effizienz getrimmt sind. Mhm. Und die haben natürlich mit 2, 3, 5 Millionen Hektolitern ganz andere Produktivitäten als wir als Mittelständler. Dazu kommen natürlich noch unterschiedliche Verfahren. Ja, also wir legen ja seit eh und je sehr viel Wert auf das Ausreifen der Biere bei niederen Temperaturen. Wir sind Gründungsmitglied bei Slow Brewing. Das ist also eine ganz andere Philosophie. Das kommt noch dazu. Also unser Produktionskostennachteil aufgrund einer Größenordnung von, weiß ich, 180.000 Hektolitern vielleicht und das noch gepaart mit den Prinzipien, die wir uns auferlegt haben. Das gibt ganz andere Preise, die, sagen wir mal, Einstandspreise für den Handel und Verkaufspreise, die der Handel dann kalkuliert. Und wir haben einen Endverbraucherpreis, der bei rund 21 Euro liegt pro Kiste und damit kommen wir zurecht. Es gibt andere Unternehmen, die kommen dann sicherlich mit 16, 17 Euro zurecht. Aber ich wage mal zu behaupten, mit 10,99 oder gar 9,99 kann selbst ein Hoch...
Noch niedriger. Es geht ja noch niedriger. Hasseröder ist ja, glaube ich, noch weiter drunter.
Geht noch. Ich mag gar nicht dran denken, welche Produktionskosten die haben. Aber das ist letztlich total irre. Ja, das ist nicht darstellbar eigentlich.
Ja, also was ich da raushöre, ist es, dass es ja praktisch zwei Welten gibt. Ja, es ist jetzt deine Welt, das ist eine Premium-Welt, ja, und du hast ein absolutes Top-Image, was jetzt auch Meckatzer angeht. Ja, die Marke ist absolut edel, Premium. Du hast auch gesagt, du bist bei den Slowbrewern. Und ich hatte mal in der BWL gelernt, dass es ja eigentlich diesen Snob-Effekt gibt. Snob-Effekt heißt, Leute zahlen gerne, wenn es teuer ist. Ja? Also was nix kostet, ist nix. Ja?
Ja.
Und ist dieser Effekt praktisch erreicht jetzt bei Bier, vor allem bei TV-Bieren, weil wir stellen ja fest, wie du schon gesagt hast, ja, soll ja als Frequenzbringer dienen, 9,99 €, ja, und die Leute sagen, nö, ich kaufe trotzdem nicht.
Ich glaube, dass sich das können wir beobachten, das Verbraucherverhalten hat sich grundlegend geändert. Wenn du sagst Snob, das ist natürlich ein ganz schrecklicher Begriff eigentlich, ja.
In der Psychologie ist es ja verankert.
So ist es, richtig. Und ich denke, dass das funktioniert hat vor 25, 30 Jahren, ja. John Players Special denke ich da jetzt auch dran. Schwarz, Gold, ja, hochwertig, Sponsoring überall, exklusive Werting. Nicht, wenn ich an Warsteiner Werbung denke, ja, kann ich mich noch an das Motiv erinnern.
Aber die war doch mal was wert, die Königin der Biere.
Ja, ja, nicht, nicht für jede Tafel geeignet, war ein Motiv. Ja? Schwarzer Hintergrund, sensationelle Fotografie des schön eingeschenkten Glases. Das war natürlich, ja, das war so ein Snob-Appeal. Heute ist das Ganze gedreht vom Verbraucherverhalten, denke ich, mehr in Richtung Regionalität, in Qualität, bisschen mehr Bodenständigkeit. Mhm. Das ist eine andere Zeit, die wir heute haben. So der pure Luxus, man sieht es ja auch in der Luxusindustrie, das funktioniert nicht mehr so, wie das früher mal war. Und ich kann mich noch gut erinnern, als der ehemalige Augustiner-Chef, der Herr Schmidt, gesagt hat, als er seine Euroflasche in die Kamera hielt und gesagt hat, mir sind noch leider Euro geblieben, als die anderen auf die Marketingflaschen umgestellt haben. Wunderbar, der Saal hat gebrüllt. Hm. Ein gescheites Bier ist der Luxus des kleinen Mannes. Ja. Und damals hat der kleine Mann, eigentlich ein Begriff, den ich hasse, ja, es gibt keinen Menschen, der klein ist, hat sich ein Warsteiner gegönnt. Ja? Und heute ist es so, dass er sich ein Augustiner gönnt oder ein Meckatzer oder ein Tegernseher. Oder bei uns in der Heimat sehen wir es ja auch, dann trinkt er ein Schäffler oder ein Zöttler oder ein Leibinger. Das sind alles Biermarken, die um oder über 20 Euro liegen. Also dieser Effekt, ich gönne mir was, für was Gutes, was ich durchweg schätze, bin ich bereit, Geld auszugeben. Das gibt's heute auch noch. Und das ist eben der Weg, den wir hier konsequent gehen und der, glaube ich, auch der einzige ist, den man auf Dauer gehen kann und muss als Mittelständler vor allem.
Okay, Michael, ich muss auch nochmal diesen Satz, muss ich nochmal aufgreifen, weil den habe ich mal von meinem Mathelehrer immer gehört. Wenn ich hier 3 geschrieben habe, hat er gesagt, Herr Pfeiffer, die 3 ist die 1 des kleinen Mannes, freuen Sie sich. Ja? Insofern, ich fand das gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja? War irgendwie sehr angenehm, ich habe mich immer gefreut. Aber jetzt nochmal zum Thema selbst. Wir haben natürlich auch über das Image gesprochen. Wir haben auch gesagt, Bier ist zum Frequenzbringer geworden. Jetzt gibt es ja auch Märkte außerhalb des LEHs wie ein Orterer, ja? Der es ja offensichtlich schafft, eine Preisstabilität und eine Wertigkeit auch zu vermitteln, die andere nicht schaffen. Ja, also bei dem kostet ein Kasten Bier sicherlich nicht unter 10 Euro. Ja, wie macht der das? Wie kann der das umsetzen? Was ist sein Geheimnis?
Ja, ich denke, das ist schon ganz zentral der Großraum München, in dem er dort unterwegs ist. Menschen, die natürlich über eine entsprechende Kaufkraft auch verfügen.
Also schon, hat
und
auch was
dann,
mit Kaufkraft zu tun.
Das ist sicherlich das eine. Und das andere ist dann ganz sicherlich auch, dass die starken Brauereien, die in dem Großraum München dominant sind, wie ein Augustiner, wie ein Tegernseher, wie andere oberbayerische Biermarken, die halten sehr konsequent fest an einer gewissen Preisstellung. Und deshalb werden die Menschen ja dazu erzogen. Ja? Und sie wissen, für ein gescheites Bier muss ich halt mindestens 16 Euro, 18, 19 Euro ausgeben. Mhm. So, und das ist dann für die normal. Ja? Und dann höre ich auch immer wieder, ja, eigentlich ist es doch ganz normal, dass ihr für Flaschen Bier einen Euro zahlt, oder? So, und in dem Moment, und man schafft sich so, und das ist eine Erklärung, die ich mir so zurechtgelegt habe, man erzieht ja auch die Menschen, ja? Und wenn man die Menschen dazu erzieht, dass eine Flasche Bier einen Euro kostet, sprich ein Tragelbier 20 Euro, dann ist das der normale Preis. Und so, denke ich, ist es auch ein Erziehungsprozess. Und wenn man jetzt Regionen hat, die, sagen wir mal, extrem umkämpft sind, sagen wir mal, von den großen Pilzbrauern, dann ist es normal, dass so ein Bier 18 Euro kostet, aber es ist vor allem normal, dass man es regelmäßig für 10,99 bekommt. Mhm. Und dann ist eben 10,99 der normale Preis, naja, und nicht 18 Euro. Und auch wenn es immer wieder heißt, die Kaufkraft der Menschen ist nicht so, wie sie sein sollte, um hochwertiges Bier zu vermarkten. Ja, im Allgäu ist die Armut nicht weiter verbreitet als in NRW, weil die Menschen hier im Schnitt 20 Euro kaufen. Ja, es ist vielleicht schon wohlhabender die Region, aber leisten, wenn man es will und das wertschätzt, kann sich es jeder leisten.
Ja, Ja, also es ist jetzt nicht, sage ich mal, unmöglich, ja, vielleicht auch mal für einen Kasten Bier 20 Euro zu berappen oder auch 15, 16 Euro. Aber ich glaube, wir reden dann ein bisschen aus unserer Perspektive und wir reden natürlich auch aus der Perspektive, ich sag mal, des Raumes Bodensee, Ravensburg, Memmingen, Allgäu. Und das ist ja dann schon eine sehr, sehr nette Gegend. Da hat ja der liebe Gott die Hand drüber gehalten. Ne?
Aber warum ist dann Augustiner in Berlin die im Handel stärkst verkaufte Marke?
Trotz welchen Preises?
Naja, was kostet es? 20 Euro? 22 Euro, 20 Euro.
In Berlin, auch 22 Euro.
Ja. Normalpreis.
Ja. Mhm. Ja, das ist natürlich eine Ansage.
Und in Berlin, also was ich so höre, jemand, der auf sich hält und beim Späti Bier einkauft oder im Getränkemarkt, der kauft kein Berliner Kindl und kein Radeberger und kein Schultheiß, sondern Bayreuther Hell, Augustiner, also die bayerischen Biermarken haben in Berlin extrem erfolgreiche Entwicklung.
Okay, aber dann sprichst du was Besonderes an. Also gerade bei Augustiner habe ich tatsächlich auch mal gelesen, dass diese Marke auch als Premium-Marke wahrgenommen wird. Ne? Die haben dieses Image auch aufgebaut. Ja. Also du siehst ja Augustiner, siehst du ja auch nicht in irgendeiner Werbung, ja, was ja ganz witzig ist, ja, es war ja früher bei Oettinger auch nicht, ja, nur dass Oettinger ganz weit unten ist und Augustiner ganz weit oben, ja, vom Image her, ja. Ja. Das Einzige, was sie haben, und das sind ihre Multiplikatoren, das sind ihre Gastronomien, die sie haben mittlerweile in ganz Deutschland.
Ne? Ja. Das ist sicherlich, hat eine ganz starke Ausstrahlungskraft. Damit wird die Markenidentität natürlich sehr eindrücklich inszeniert und Atmosphäre geschaffen. Und dann trinken die Menschen einen Schluck Bayern.
Das ist ja ein Werbeträger, ne? Also praktisch diese Gastronomien, die sie haben, sind ja auch hochwertig. Ich habe mir auch sagen lassen, dass wenn das Bier da aus dem Fass kommt, dass diese ganzen Anschlüsse ja praktisch, da lässt nur Augustiner nur eigene Leute ran, ne? Da darf kein anderer dran, das machen die alles selbst.
Ja, und damit wird natürlich Fassbierpflege gelebt, sehr glaubwürdig gelebt und das erzählt einer dann dem anderen. Also das Storytelling, das basiert dort auf tatsächlichem Doing, ja, und nicht auf irgendwelchen Werbesprüchen. Und das zeigt eigentlich auch sehr schön, wie es doch auch funktionieren kann, in so einem brutal umkämpften Markt mit einem ganz eigenständigen Weg Erfolg zu haben.
Okay, also im Prinzip findet ja jetzt auch schon so eine Art Konsolidierung statt. Ich sag mal, es werden tatsächlich dann wohl auch diejenigen es schaffen und auch überleben, die natürlich erstens mal eine Top-Qualität abliefern. Das ist ja eine Grundvoraussetzung. Ja. Ja, ja. Ansonsten brauchst du gar nicht am Markt zu sein. Und die es natürlich auch geschafft haben, entsprechendes Image aufzubauen. Das hast du vorhin auch über Verwerfungen noch gesprochen. Ne? Also wenn man dann dieses Alkohol-Bashing, was noch dazu gekommen ist, ja,
ja.
Also jede Kategorie jetzt momentan auch trifft. Und ich meine jetzt Bier in besonderem Maße, weil es denen so oder so schon seit einiger Zeit nicht gut geht. Wie geht man denn da um? Auch, ich sag mal, auch was das Thema Positionierung und auch Image von Bier angeht. Ja, also habe ich auch meine eigene Meinung, haben wir ja auch schon drüber diskutiert. Finde ich irgendwie auch nicht die beste. Ja, also ich finde sie teils zu tradiert. Das wäre sozusagen die zweite Verwerfung. Gen Z hatte ich mal befragt, trinkt ihr überhaupt Bier? Antwort, tun wir. Wir werden aber nicht angesprochen. Also die erreichen uns nicht. Mhm. Ist ja ein Problem.
Ja, hast du da auch rausgefunden, weshalb sie sich nicht angesprochen fühlen und weshalb sie nicht erreicht werden? Was ist denn da so das Manko?
Also das Manko oder die Antwort ist gewesen, es liegt erstens mal so an der Kommunikation. Ja, also sie können praktisch mit dieser tradierten Kommunikation, deutsches Reinheitsgebot, vom Bild her, dass es alles sehr, sehr traditionell ist, also Trachten, Dirndl, Lederhosen, also dieses typisch bayerische, diese Folklore, für die ist eigentlich Bier eher so ein Lifestyle-Getränk. Ne? Es gibt ja Marken wie Astra, die ein total anderes Image haben. Ja? Oder nehmen von mir aus auch Flensburger, ne? Also die ja nicht das Bier als Marke darstellen, sondern eigentlich die Flasche. Ne? Die sagen ja auch Spaß in Flaschen. Das sagen ja nicht umsonst. Ne? Es geht ja darum, ein Image zu transportieren, auch da eine Storytelling zu machen. Ja? Und deswegen, es geht mehr in Richtung Lifestyle. Das ist, glaube ich, das, was denen so ein bisschen fehlt.
Ja. Also da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Das sind jetzt, sagen wir mal, zwei Marken, die ich auch sehr schätze, weil sie einen ganz eigenständigen Weg gehen. Und ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört, auch von dem Chef da, oder Marketing-Vertriebschef von Flensburger.
Ich weiß auch wo.
Du weißt genau wo, genau. Das war wirklich eindrücklich. Das habe ich so zum ersten Mal gehört. Und bei Astra muss ich sagen, da hatte ich vor, ich weiß nicht, war das 20 Jahre her vielleicht, den Herrn Burgert mal gesprochen, der ehemalige Holsten-Chef, und dem ich dann so sagte, Mensch, Meier, wir versuchen jetzt Bier als hochwertiges Genussmittel zu inszenieren und du fährst mit dem Astra so eine richtige Prollnummer, ganz schön mutig. Und dann sagt er, du, es gab für mich zwei Möglichkeiten. Entweder wir stellen die Marke ein oder wir gehen einen ganz, ganz mutigen Weg, eine ganz spitze Positionierung und schauen, ob es da Freunde gibt. Und das funktioniert. Und das finde ich einfach super. Und wenn es heißt, wenn ich dann immer wieder mal gefragt werde, ja, Herr Weiß, wie entwickelt sich denn der Biermarkt der Zukunft? Dann sage ich ja, das ist ja so eine Pauschalfrage. Es gibt nicht den Biermarkt. Es gibt unterschiedlichste Teilmärkte, eigentlich noch viel zu wenig Teilmärkte, wo die Brauer den Mut haben, auch an den Rand zu gehen, eine eigenständige Positionierung aufzubauen, aufgrund der eigenen Geschichte, aufgrund der Herkunft oder was ich, aus welchen Gründen. Aber es ist ja fast schon dramatisch, wie alle so in die Mitte des Marktes tendieren, dort, wo das größte Volumen lauert, und dann schlagen sie sich da alle die Köpfe ein mit denselben Werbebildern, mit denselben Preisen. Ja, wo verdammt nochmal ist der Unterschied? Und ich glaube, das ist die große Aufgabe jedes Unternehmens oder Markenverantwortlichen, sich zu überlegen, wo ist meine Positionierung, wie kann ich mich unterscheiden von den anderen, und also nicht, wie kann ich ihnen möglichst ähnlich werden. Und das sehe ich auch als zentrale Aufgabe für mich an, für uns, dass ich hier, dass ich das noch besser mache. Ja, da, ich bin doch nicht glücklich mit der Positionierung, die wir so haben und was wir alles machen, da müssen
wir... Wie ist denn eure Positionierung, Michael?
Ja gut, wir sind hier in der Heimat, sicherlich eine sehr angesehene, starke Marke. Aber wenn es darum geht, sagen wir mal, auch rauszukommen aus der Region, da geht es darum, noch deutlicher den Unterschied zu machen gegenüber den anderen bayerischen Anbietern, die es da so gibt. Gibt. Ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das ist momentan mein zentrales Thema. Oh. Ich glaube, man ist nie am Ende angelangt, aber ich glaube, der Weg ist das Ziel. Und sich vom Grundsatz zu sagen, alles anders als die anderen, diese blöde AAA-Geschichte, und da, also alles anders als alle anderen. Okay. Und das so, und eben nicht so wie die meisten es machen. Und auch Wahnsinn sind ja auch die Werbeagenturen, wenn ich das nur nebenbei bemerken darf. Da bin ich zum Teil auch verzweifelt, weil du kaum Sparringspartner findest in dem Bereich, die auch selber so die Einstellung dazu haben, einen mutigen
Auf Augenhöhe.
Auf Augen und einen mutigen Weg zu gehen. Und die sind es auch gewohnt, so eine Art Everybody's Darling-Ansatz zu finden, weil sie sich sagen, auf der anderen Seite, also die Auftraggeber sind meistens auch nicht mutig, ja. Und insofern kann ich denen jetzt nicht irgendwas präsentieren, wo sie die Arschbacken ein bisschen zusammenkneifen müssen und sagen, oh wei, fällt uns nicht ganz leicht. Also ich glaube, Mut ist auch etwas ganz Zentrales, um hier sich zu differenzieren von den anderen.
Naja, also es geht ja praktisch wirklich so, wie du schon sagst, so um den USP. Und dann aber jetzt auch, wir sind ja in so einer Phase, den Spagat hinzubekommen, die alten Stammverwender, die es jetzt noch gibt, zu halten und die neuen zu gewinnen. Ne? Also du willst ja die alten auch nicht verlieren. Ne?
Und das ist genau, sagen wir mal, die Aufgabe, die wir haben. Wir sind hier im Allgäu eine gute, sehr gute, aber doch auch irgendwie normale Marke. Es gibt den Wettbewerber A, B, C, D. Es gibt etliche, die gut sind und die Meckerzer sind auch gut. Ja?
So, aber sehr gut.
Oder sehr gut, okay? So, aber wenn wir, sagen wir mal, gewisse, jetzt ein bisschen aus der, wie sagt man, Tüte oder wie auch immer gesprochen, ein bisschen intern, ja, wenn wir Zeichen setzen für eine gewisse Kulturpositionierung, Ja, also wir haben zeitlang mal Vernissagen gemacht bei uns in der Brauerei mit zeitgenössischer Kunst und so weiter oder haben eine Genussmacherinitiative auch ins Leben gerufen, wo es darum ging, die Menschen im Allgäu zu identifizieren, die sich auch gezielt dem Thema Genuss widmen. Da kommen dann schon ein paar aus den Löchern gekrochen und sagen, was? Und so nobel und das muss doch jetzt sein und ihr seid doch eine ganz normale Brauerei und was hat man mit moderner Kunst, was hat das mit Bier zu tun? Da denke ich mir, verdammt nochmal, Michael, bremst dich ein. Du darfst da nicht zu sehr Zeichen in diese Richtung setzen, was dir ganz persönlich als Mensch und auch als Unternehmer eigentlich liegt. Du hast hier gewisse Zwänge. Wenn ich dagegen rauskomme, weiter in die Ferne, da treffe ich auf viel mehr Offenheit, was das betrifft. Ja? Und wir sind ja jetzt, worauf ich stolz bin, auch auserkoren worden als exklusiver Bierpartner des VDPs, also Verband der Prädikatsweingüter.
Oh ja. Ja.
Und wenn ich mit den Winzern spreche, die es ja auch gewohnt sind, in der Top-Gastronomie, Hotellerie, gar international zum Teil dort die Märkte zu suchen, die hochqualitativ sind, hochpreisig sind, das sind Brüder und Schwestern im Geiste, die total auf das abfahren, was wir machen. Also das heißt, hier bei uns in der Heimat muss es noch eine Spur bodenständiger, einfacher, nicht exaltiert sein, während außerhalb gerade das, diese Kombination aus dieser Bodenständigkeit und aus dieser Tradition, aber doch gepaart mit Modernität, mit einem klaren Commitment, das ist dort vollkommen unvoreingenommen, die Reaktion darauf.
Ja, das hast du eigentlich, ich hoffe, dass es jetzt irgendwelche Strategen aus den Agenturen vielleicht auch mal hören, weil du hast eine wunderbare Zusammenfassung dessen gegeben, was Mekatza ja eigentlich ausmacht, ja. So, und jetzt daraus, sage ich mal, ein Konzept zu stricken, das den USP dann auch wieder gibt, das ist ja die große Schwierigkeit, ne? Also diese Einzigartigkeit, du hast ja, wie gesagt, auch vorhin noch gesagt, ihr seid bei den Slow Brewern, ja. Das heißt also, euer Bier reift nochmal 6 Wochen nochmal nach, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja, glaube ich, auch so eine Grundvoraussetzung, ja.
Ja. Es ist so, dass Slow Brewing ist jetzt nicht entstanden, aber ich habe vor, weiß ich, 20 Jahren immer schon auf den VDP auch geschaut, weil da ja auch die qualitativen Besten vereint sind und dann kam es durch einen glücklichen Zufall eben dazu, dass Slow Brewing entstanden ist und als ich vor kurzem auf der Mitgliederversammlung des VDP war, da habe ich gedacht, ich sitze im Kreis der Slow Brewer, weil da geht es genau auch um die Frage, welche Qualitätskriterien setzen wir uns? Wie hoch ist die Latte, die wir uns seitens der Qualität legen, sodass nicht jeder drüber kommt, aber dass es auch nicht zu hemmend ist, weil man sich sagt, okay, dieses Niveau schaffen wir einfach nicht. Aber meines Erachtens ist es die einzige Chance für einen Mittelständler, mit dieser Qualitätsphilosophie und Markenphilosophie, sag mal, auch die Erlöse zu erzielen, die er braucht, um überleben zu können. Und daher jetzt das Eingangsstatement, wie du ja auch sagtest, Wertschöpfung. Wir müssen alles dafür tun, dass in Zeiten, wo das Volumen tendenziell im Markt zurückgeht, dass wir dann unter Motto lieber weniger, aber besser, doch die Menschen erreichen, die sagen, okay, ich trinke nicht mehr so viel, aber wenn, dann was Gescheites. Und ich hatte vor kurzem ein Interview mit dem Herrn Christmann, Steffen Christmann, das ist der Präsident des VDP, und er sagte, viele Weingüter, die, sagen wir mal, konsequent diesen Qualitätsweg eingeschlagen sind, haben auf dem Weg dorthin erstmal etliche Kunden verloren, die den Weg nicht mitgehen wollten. Aber jetzt gewinnen sie neue Kunden hinzu, die eben den Weg, den sie gehen, sehr wertschätzen. Aber zuerst mal war es doch verbunden mit einem gewissen Mengenverlust.
Das heißt natürlich auch, dass man da, wenn ich das richtig raushöre, Durchhaltevermögen braucht. Das Ganze muss ja nachhaltig sein, ja. Und das ist auch keine kurzfristige Entscheidung, ja, sage ich mal, auch als Slow Brewer zu agieren, beziehungsweise ein VDP-Mitglied zu sein. Ne?
Nein.
Klar, also aber letztlich dient es ja auch dem Image und der Positionierung auch, ne, etwas Besonderes zu sein. Ja.
Richtig.
Und also an dich jetzt gefragt, Meinst du, es würde einen Unterschied machen, wenn du jetzt das Siegel Slow Brewing nicht auf deiner Flasche stehen hättest? Würdest du das merken? Würdest du dann weniger erfolgreich sein?
Das ist ganz schwer zu beantworten, die Frage, weil die Marktdurchdringung von Slow Brewing ist doch nicht so stark, dass...
Also es versteht auch nicht jeder.
Es versteht nicht jeder. Das ist natürlich unser Dauerprozess. Wir sind 40 Brauereien insgesamt, knapp. Aber darunter sind auch etliche ganz kleine Brauereien. Und da ist es verdammt schwer, jetzt angesichts des medialen Hypes beim Verbraucher durchzudringen. Und der dann also sagt, okay, ich trinke nur ein Slow-Brewing-Bier. Das wird nie der Fall sein, vollkommen klar. Für mich ist es eher so ein Add-on, zu zeigen, wir gehören einer Gemeinschaft an, von sehr qualitätsorientierten Bierbrauern, aber vom Prinzip ausschlaggebend für das, was der Verbraucher trinkt, wofür er die Kaufentscheidung trifft, ist ganz sicherlich die Marke, die dahinter steckt. Und ja, das andere ist dann noch so ein, wie in der Schweizer Uhrenindustrie, ja, da kauft man auch eine Omega oder wie auch immer. Und es hat halt auch das Zertifikat als Schweizer Uhr. Mhm. Aber entscheidend ist jetzt, ob es Omega ist oder Rolex oder was weiß ich.
Ja, aber ich habe ja fast schon, also mir fällt ja fast schon ein Claim ein, wenn ich das schon höre, was du da erzählst. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als Luxus, den man sich leisten kann. Ein gutes Bier, ne?
Ja. Nur der Begriff Luxus, gerade in der heutigen Zeit, muss man sehr vorsichtig, das darf man nicht sagen, ist eher verpönt, ja. Beim Deutschen per se und beim Deutschen in der jetzigen Zeit eigentlich ein No-Go.
Ja, okay. Okay, du bist auf jeden Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du mittendrin in diesem Prozess, auch deine Marke zu positionieren, neu zu positionieren.
Nicht neu, aber sagen wir mal, immer noch weiter zu schärfen und gerade jetzt in diesem Umfeld sich zu überlegen, was müssen wir tun, um noch klarer die Botschaft rüberzubringen, wer wir sind. Ja? Und es gibt ja auch viele Allgäuer Brauereien und da geht es natürlich auch darum, den Menschen zu vermitteln, ja, welche Rolle wir innerhalb dieses Segments der Allgäuer Brauereien spielen. Und der Prozess hört ja nie auf. Also die Zeiten ändern sich, das Umfeld verändert sich und da bist du ja dauernd gefordert, an den Schrauben ein bisschen zu drehen. Aber sag mal, an der grundsätzlichen Positionierung wird sich nichts ändern. Das gibt ja letztlich die Geschichte auch vor unseres Unternehmens. Also du sitzt ja jetzt nicht hier und kannst willkürlich irgendwas machen. Das ist ja auch die Last eines jeden, sagen wir mal, Familienunternehmers. Wenn ich hier rüberschaue, sehe das Haus, das der Großvater 1908 gebaut hat. Es gibt ja schon auch Zwänge, denen du unterworfen bist. Und die Heimat Allgäu gibt dir was vor, die Familienhistorie gibt etwas vor, gewachsene Dinge. Also du bist ja nicht vollkommen frei, was aber auch ganz gut ist, ansonsten wäre ja die Willkür, der wäre Tür und Tor geöffnet. Das heißt, es gibt gewisse Zwänge, in Anführungszeichen, da bist du nicht vollkommen befreit, aber es gibt doch genügend Freiraum, um aus dem, was dir als Substanz mitgegeben ist, das entsprechend zum Erleben zu bringen.
Ja, okay, also klar, das verstehe ich. Also ich glaube, ihr sollt euch auch als Marke nicht verleugnen. Ich denke nur gerade dran, wir haben ja das Thema Positionierung auch gehabt, ja, von unterschiedlichen Marken haben wir vorhin auch gesprochen. Da fällt mir zum Beispiel auch nochmal die Marke Veltins mit dem Pülliken ein, die natürlich ganz klar von diesem Hellbier-Trend partizipieren wollten, aber auch gemerkt haben, das nimmt uns doch keiner ab, wenn wir jetzt hier bayerische Folklore machen. Ne? Und die sind ja einen anderen Weg gegangen. Ne? Und das ist ein ziemlich kluger Weg gewesen. Ja? Also die waren ja krass erfolgreich, auch noch zur Corona-Zeit, wo sie das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte auch erzielt haben, also mit dem Pülliken an den Start gegangen sind. Ne? Also das war schon ein Coup, den die da gelandet haben. Ne? Und das ist ja auch, das ist nichts anderes als Storytelling und natürlich ein gutes Bier. Klar, das ist wieder mal die Grundvoraussetzung. Ja. Aber und all diese Voraussetzungen habt ihr doch als Bäcker.
Ja, absolut. Und ich muss sagen, großen Respekt vor dem, was Veltins macht. Das ist einfach klasse, auch mit diesen Pülliken. Klar, es wäre unglaubwürdig, wenn die irgendwie auf bayerischen Trend aufsetzen würden. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Die machen das wirklich ausgesprochen gut, ganz souverän, gut durchdacht und sowohl bei dem Grevensteiner wie jetzt auch bei dem Pülliken, Namen kann ich nicht erwähnen, aber ein maßgeblicher Wettbewerber dieser Brauerei hat auch gesagt, verdammt nochmal, auf die Idee wäre ich auch gern gekommen.
Ja. Ja?
Und das zeigt doch, da muss es Leute geben in dem Unternehmen, die sich ihrer Marke bewusst sind und dann aber auch den Mut haben, einen ganz eigenständigen Weg zu gehen und nicht nur Follower zu sein.
Ich weiß aber auch, dass das Veltins sich da nicht gescheut hat, jetzt auch mal das Rheingold-Institut zu fragen. Ne? Die haben praktisch dieses Konzept mitentwickelt. Also so ganz allein haben sie es nicht gemacht.
Nein, ja. Ganz sicherlich nicht. Gut, Rheingold ist ja jetzt wieder in aller Munde. Ich kenne den Herrn Grüne ja noch aus alten Zeiten. Das ist sicherlich ein guter Job, den die machen, ja.
Michael, da bin ich mal gespannt. Also was jetzt in Zukunft noch passieren wird,
ja
auch in Richtung Wertschöpfung. Ich bin fest davon überzeugt, dass Meckertz auf jeden Fall zu den Gewinnern hören wird. Ja, also wie gesagt, an der Marke liegt es ja nicht, auch nicht an der Qualität überhaupt nicht. Ja, also da ist viel, viel Potenzial dahinter und ist die Frage, was auch dein Weg sein wird, wie weit du mit der Marke gehen willst, beziehungsweise jetzt auch dein Sohn. Ihr seid ja zumindest auch zum Teil schon national vertreten, zumindest in manchen Märkten. Ja, also ich kann es zumindest kaufen bei uns im Rhein-Main-Gebiet, wo ich herkomme.
Ja.
Und ist die Frage, wohin geht die Reise?
Ja, also wir haben vor 15 Jahren ist es her, da haben wir uns mal befasst mit der Frage, weil verschiedene Anfragen kamen, aus Thüringen und aus Berlin und ich weiß nicht woher. Ja, wir waren im Urlaub, hätten gern euer Bier, auch Getränkemärkte. Dann haben wir gesagt, ja, wir können ja jetzt nicht auf einen Schlag überall hin das Bier liefern und haben uns dann befasst mit der Frage, wo gibt es Märkte, die eine Aufnahmebereitschaft für uns haben? Also, wo gibt es gewisses Einkommen?
Ja.
Wo haben die Menschen eine Affinität zum Allgäu? Wo gibt es jetzt keine zu, sagen wir mal, fokussierte Bedeutung einer Biermarke, gegen die du gar keine Chance hast in einem gewissen Raum. Und damals hatte sich Stuttgart als Region herauskristallisiert und wir haben dann angefangen, Stuttgart zu bearbeiten und haben da inzwischen wirklich eine ganz gute Entwicklung gehabt. Und so machen wir das auch mit anderen Räumen und versuchen klar zu definieren Fokusgebiete, in denen wir tätig sind. Und da versuchen wir dann vor allem im Handel, aber auch in der Gastronomie tätig zu sein. Weil Fakt ist, der Markt wird auch weiter rückläufig sein insgesamt. Auch der Heimatmarkt wird schrumpfen. Mhm. Und da geht es ja um die Frage, für jeden Unternehmer, denke ich, welches Potenzial hat eine Marke, auch außerhalb des Heimatmarktes Erfolg zu haben? Und bei uns, denke ich, sind die Voraussetzungen absolut gegeben dafür. Und jetzt geht es darum, das gezielt eben auch auszurollen, aber überhaupt nicht zu überhetzen nachhaltig muss es sein. Und vielleicht ein Punkt, der mir noch am Herzen liegt, den ich gerne erwähnen wollte, beim Thema Wertschöpfung.
Ja.
It needs two for a tango, ja? Du brauchst natürlich auch die Partner, die dabei mitmachen. Und jetzt ist schon die entscheidende Frage.
Wäre meine allerletzte Frage gewesen, lieber Michael.
Super. Gut, dann stell sie, dann kann ich.
Nee, das ist also letztlich bestimmt ja der Handel die Preise, ne?
Ja.
Und jetzt ist einfach die Frage, wie können denn die Brauer und den LEH davon auch überzeugen, mehr Wertschöpfung zu betreiben, sodass jeder was davon hätte? Das ist ja praktisch die Frage, ne?
Also ich meine, in unserem Fall ist es ja so, dass wir das seit Jahrzehnten als oberstes Prinzip haben und es ist ja jeder der Beteiligten damit glücklich. Ja, wir können ja durch diese konsequente Wertschöpfungsorientierung, die auf gegenseitiger Wertschätzung basiert, wie ich es immer wieder betone, hat jeder was davon, auch der Handel. Ich meine, wir haben einen Aktionspreisanteil von null. Ja, also es gibt bei uns keine Preisaktion und das sorgt natürlich dafür, dass der Handel auch die Margen hat, die er sich mühsam bei anderen durch das Erpressen von Werbekostenzuschüssen holen muss. Bei uns funktioniert es ohne diesen Umweg. Und ja, die Frage ist, inwieweit der Handel dafür zu gewinnen ist, insgesamt das Preisniveau auch von Brauereien, sagen wir, anzuheben. Wir haben jetzt eine neue Preiserhöhungsrunde, die kommt. Wird ja angekündigt von Radeberger und ich weiß nicht wem allen, Warsteiner, glaube ich.
Ja, die ganzen Großen.
Werden wir dann sehen, die Großen, wo das Ganze dann letztlich landet. Ob das jetzt nur nominal ist, dass der Dauerpreis nach oben geht, der Aktionspreis der gleiche bleibt. Gibt ja die unterschiedlichsten Vermutungen. Weiß ich nicht. Bei uns ist es so, ja, wir werden auch zum 1. März die Preise anpassen. Dann wird der Endverbraucherpreis vermutlich um einen weiteren Euro nach oben gehen. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, in diesem Umfeld heute, da kannst du doch nicht eine Preiserhöhung machen. Da sage ich, ja, die letzte war vor 3 Jahren. Personalkosten steigen, Gas steigt, Energiekosten steigen.
Rohstoffe.
Und wenn dann noch die Mengen, das Volumen zurückgeht. Also das Volumen geht zurück, die Kosten steigen und die Erlöse bleiben gleich. Ja, da braucht man nicht Mathe studieren, um eine Hochrechnung zu machen, wie lange das funktionieren kann. Und ja, ich kann nur hoffen, dass der Handel bereit ist, dabei auch mitzumachen, weil im anderen Fall wird die Konsequenz sein, dass Marktteilnehmer einfach verschwinden werden. Dann kann der Handel immer noch sagen, ich brauche ja nicht 150 wirklich relevante Marken in Deutschland. Es reichen mir auch 100 oder es reichen auch 80 oder 60. Also es ist sicherlich ein ganz harter Kampf und ich mache den ja jetzt seit 40 Jahren mit. Mhm. Ja, und der Glaube daran, dass ein gewisses Bewusstsein sich wandelt im LEH, der Glaube daran ist nicht sehr ausgeprägt.
Nee. Also geht ja schon seit Jahren so.
So, jeder muss seinen Weg gehen und wir haben, glaube ich, sehr viel Vertrauen auch aufgebaut über den Weg, den wir gegangen sind über Jahrzehnte. Das heißt, wenn wir sagen, es wird eine Preiserhöhung kommen, dann wissen die beteiligten Kreise, die Meckerzer ziehen das durch und ja, dann wird der Preisabstand vielleicht noch ein bisschen größer. Müssen es auf uns zukommen lassen, aber wir können nicht warten, bis irgendwer anders was macht.
Ja, naja, und sag mal, ihr habt ja gute Partner, zumindest auch bei den Getränkeabholmärkten.
Richtig.
Nur die können sich das auch nicht auf Dauer leisten, immer ein bisschen teurer zu sein als der LEH. Die leiden ja auch unter diesem Preisdruck.
So ist es, aber das Köstliche ist ja, dass, habe ich letzte Woche gehört, von einem maßgeblichen Getränkemarkt-Kunden von uns, der sagt, Mensch, macht's ja hoffentlich eine Preiserhöhung im Frühjahr. Und dann haben wir gesagt, Herr W. Ja, das ist ja erstaunlich, ja, dass von Ihrer Seite aus der Wunsch kommt. Da sagt er, ja, wir brauchen ja auch eine Margenverbesserung. Ja. Und ich weiß noch gut, das ist für mich so ein Paradebeispiel. Rothaus hat 10 Jahre lang, es war Anfang der 2000er Jahre, keine Preiserhöhung durchgeführt, weil die so einen Lauf hatten von den Hektolitern, dass denen so viele Erträge in die Kasse gespült wurden, die haben schlicht keine Preiserhöhung gebraucht. Und dann habe ich, nach 10 Jahren haben sie dann ein Schreiben verschickt, ich habe es in meinen gesammelten Werken. Lieber Kunde, wir haben Sie jetzt 10 Jahre lang verschont. Jetzt können wir es nicht mehr aushalten. So, und die Kunden, denen stand es hier oben, weil sie sich gesagt haben, in dem Moment, wo wir jetzt die Schuld für eine Preiserhöhung nicht auf den Hersteller schieben können, ja, können wir nichts tun. Und Rothaus hat damit 3 oder 4 Preiserhöhungen ausgelassen, haben damit die Preisführerschaft aufgegeben. Ja. Die anderen, so wie wir, sind vorbeigezogen. Ja. Und der Handel war total frustriert, weil er keine Möglichkeiten hatte, seine Margen zu verbessern. Also für mich ist es auch so ein Lehrbeispiel dafür, dass nicht alle Freude daran haben, wenn die Preise gleich bleiben.
Naja, klar. Also es ist natürlich auch ein strategischer Fehler gewesen, ne? Weil sie hatten sich dann tatsächlich, wie du schon gesagt hast, aus dem Game, aus diesem Spiel rausgezogen. Ja? Und man hat sich praktisch auf die verlassen, ja, und war dann schwer enttäuscht, ja, dass sie praktisch diese Preisstabilität nicht mehr bieten können. Ne?
Und der Verbraucher hat es bestraft, das ist ja das Verrückte. Mhm. Der Verbraucher hat heute dann nicht mehr das Gefühl, eigentlich mag ich ja gar nicht über Wettbewerber sprechen, aber der hat dann heute nicht mehr das Gefühl, sich was Besonderes zu leisten. So nach dem Motto, wenn ich schon weniger trinke, dann muss es das sein, was mein Herz erwärmt, ja, und was mir gut tut. Ja. Und dazu gehört auch dass es ein bisschen wehtut. Ja? Wenn ich habe einfach keinen Respekt vor etwas, das sich permanent anbietet und sagt, kauf mich, du A, Punkt, 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 jetzt kostet es ja nur die Hälfte. Da verliert man ja auch den Respekt vor sich selber. Es muss schon ein bisschen wehtun.
So, und das finde ich gut, dass du das sagst, weil da wären wir tatsächlich wieder auch beim Snob-Effekt. Ne? Also es darf auch gern was wert sein.
Ja,
es darf auch gern was wert sein.
So ist es. Okay. Ne?
Okay, lieber Michael, danke für diese abschließenden Worte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was deine Mitbewerber aus der Branche sagen werden, ob es da ein Feedback geben wird und überhaupt was die Branche erzählen wird und wohin der Weg geht. Vielen Dank für deine Einschätzungen.
Pierre, sehr gerne.
Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.